Preis dem Herrn. Ich freue mich für diesen Tag. Ich bin Gott auch sehr dankbar für Sonntag. Sonntag Nachmittag hatten wir Taufe und wir hatten schönes Wetter. Wir haben 15 Täuflinge gehabt und das war für viele ein Erlebnis. Eine Schwester schrieb ihm auf Facebook gleich, das war mein Hochzeitstag mit Jesus. Preis dem Herrn, die hat sich mit Jesus vermählt, verheiratet. 10 Jahre lang hat sie an Jesus geglaubt, Jesus gesucht und so weiter. Und jetzt hat sie einen Bund mit Jesus geschlossen. Aber ich finde auch ein bisschen schade, 3 rumänische Geschwister wollten zur Taufe kommen und die haben den Weg nicht gefunden. Und sie haben bei mir angerufen auf dem Festnetz, hätten sie auf dem Handy angerufen, hätte ich ihnen beschreiben können. Ich habe ihnen einen Plan geschickt. Leider passiert auch so etwas, verstehst du, dass man nicht findet. Und gleichzeitig jetzt, wo die Leute die Zeugnisse geschrieben haben, hat sich sogar einer noch angemeldet für die Taufe. Er wäre auch gerne dabei. Hätte gar nicht gewusst, dass es so schön ist, getauft zu werden und mit Gott einen Bund zu schließen. Nur nebenbei, mein Thema heute ist, Kanaan ist ein verfluchtes Land. Bitte nicht erschrecken, was ich zu sagen habe, aber Kanaan ist wirklich verflucht bis heute. Da herrscht Krieg und Spannung und wir jedes Mal in den Nachrichten kannst du kaum eine Woche, ein Jahr oder Monat vergehen, da hörst du immer wieder über Kriege, über Gaza, dann die Palästinenser, Jordangebiet und was weiß ich alles. Ist ein verfluchtes Land. Nicht, dass es Krieg ist zwischen Juden und den Arabern, nein, es ist auch von Gott wirklich verflucht, das Land. Und ich will darüber sagen, denn Kanaan war der Sohn vom Ham, und Ham hat eine Sünde begangen und Noah hat sich aufgeregt, nachdem er aus seinem Rausch aufgewacht ist, und hat Ham verflucht und einschließlich den Kanaan. Und Gott wollte jetzt Erlösung schaffen, und gerade die Erlösung ist so wichtig, dass wir die richtig verstehen, warum ist Kanaan verflucht worden? Warum? Was war der Grund? Darüber werde ich sprechen. Wir beten dem Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Gott will uns erlösen von dem Fluch, von all den negativen Dingen. Das Böse ist da, wir leben in dieser Welt, du kannst nichts dagegen machen, der Teufel ist auch da. Jemand hat mir dieser Tage gefragt, warum hat Gott den Teufel geschaffen? Gott hat den Teufel nicht als den Teufel geschaffen, sondern er war der schönste Engel. Dieser Luzifer war der schönste Engel und er war für die Anbetung, Gott Lob und Gott Dank zuständig und er hat sich über Gott erhoben. Er wollte genauso scharf, genauso groß, genauso mächtig wie Jesus Christus werden. Und da war die Konkurrenz von Jesus. Wollte Jesus vom Thron stürzen und diesen Platz von Jesus, von dem Sohn, einnehmen. Und deshalb ist es zum Teufel geworden. Der Teufel ist zum Teufel geworden. Der war nicht als Teufel geschaffen. Der war nicht als der Böse. Im Gegenteil, er war als Diener Gottes. Und auch heute, wenn du über den Teufel ein bisschen Gedanken machst, irgendwann werde ich darüber sprechen, denn die meisten Leute haben ein falsches Bild vom Teufel. Die meisten Leute denken, der Teufel macht alles. Der Teufel bewirkt das. Nein, der Teufel ist der Diener Gottes. Und wenn er dient, wenn er uns was tun muss, macht er nach Vorschrift. Also er macht es exakt und natürlich, wenn es nach Vorschrift getan werden muss, noch eins obendrauf. Also er macht es ganz gewiss, dass es getan ist. Und er kann nur das tun, was Gott zulässt. Ich denke nur an die Geschichte vom Hiob. Er kann nicht schalten und walten, was er möchte. Er muss Gott immer fragen, darf ich das? Also guck mal, den Hiob, der kann Gott gut dienen, dem geht's ja blendend. Der hat ja alles, was er will und sich wünscht. Nimm ihn das mal weg. Und dann sagt er, ja, mach das. Die Erde ist dein Bereich. Satan fiel aus dem Himmel, heißt es, auf diese Erde. Und die Erde ist verflucht. Die ganze Erde ist unter einem Fluch. Deshalb kam Christus, um uns zu erlösen. Und uns geht es auch nicht besser. In einem der Sendschreiben lässt der Heilige Geist schreiben, ich weiß, wo du wohnst, da wo Satans Thron ist. Und wir wohnen auch hier in Berlin, wo der Pergamon-Altar ist und so weiter. Und wo das Thron Satans ist, wo Satan residiert und wo alles Negative auch von Berlin ausgeht. 2 Weltkriege, nicht nur so normale, regionale Kriege, nein, Weltkriege sind von hier ausgegangen und die Welt ist in ein Chaos gestürzt worden. Der Teufel will die Erde ganz bewusst in ein Chaos stürzen. Und deshalb ist dieser Kanaan, der Sohn Hams, verflucht worden und dergleichen. Jetzt will ich nur ganz kurz euch einladen zu den nächsten Veranstaltungen. Ich werde am Freitag ein gutes Thema haben. Warum wird so wenig gebetet? Mach dir Gedanken. Warum betest du manchmal so wenig? Vielleicht geht es uns so gut, wir haben keine Probleme. Dann beten wir so wenig, denn die Not lehrt uns beten. Die Schwierigkeiten lehren uns beten. Am Samstag werde ich über ein Thema sprechen, Dinge, die wir brauchen und auch über Dinge, die wir nicht brauchen, die unnötig sind. Und am Sonntag ein Thema, Gott will dich befördern. Und deshalb, Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns, auch hier, wenn ich über den Teufel, über Kanaan oder Israel spreche, den Nahen Osten, denn der ganze Nahe Osten ist irgendwie unter einem Fluch. Da streiten sich die Geister. Ich denke nur, der ganze Nahe Osten, vom Euphrat bis zu Ägypten, da kracht's und knallt's und da passiert so vieles. Warum? Wenn du diese Predigt bis zum Schluss gehört hast, dann wirst du vielleicht verstehen, warum wir das alles haben. Gott gibt den Kindern Israel das Land Kanaan, ganz bestimmt und ganz bewusst, das Land gebe ich euch. Und zwar eine würdige Bevölkerung soll das Land besitzen, nicht mehr diese Götzendiener, diese Kananiter. Die Kundschaft haben das Land erkundet und haben festgestellt, das Land ist sehr gut, aber die Leute sind nicht gut, die in diesem Land wohnten. Und es waren die Kananiter. Und 4. Mose 13, Vers 27 und folgende Verse heißt, das Land, also was die Kundschafter berichtet haben, das Land ist, ja, fließt über von Honig und Milch und so weiter. Die Bewohner jedoch sind stark und die Städte sind befestigt, sehr stark. Also für Israel war es uneinnehmbar. Und wir wissen, was passiert ist. Kaum waren diese Worte gesprochen, da versuchte Kaleb, die Leute zum Schweigen zu bringen. Das Land ist zwar gut, aber Gott ist auch mit uns, dass wir das Land einnehmen. Und Geschwister, genauso, wir sind in dieser Welt. Eigentlich, diese Welt ist dahingegeben. Wir sind in dieser Welt, um diese Welt einzunehmen für Gott. Macht euch die Erde untertan und herrscht darüber. Und das sollten auch die Israeliten machen. Die sollten das Land einnehmen und über das Land herrschen und die Heimstätte für den Glauben, für Gott und für das Wort Gottes bereiten. Das war der Zweck. Aber was haben sie gemacht? Sie haben auch sich versündigt und mussten das Land verlassen wie die Kananiter. Das Land ist verflucht, also das konnten sie sich nicht halten. Aber Kaleb sagt hier, nachdem die Kundschafter ihn fast steinigen wollten, sagten, wir wissen ganz gewiss, wir werden das Land einnehmen. Also zwei waren dafür und 10 Stück waren dagegen von diesen Kundschaftern. Die widersprachen leidenschaftlich dem Kaleb, wollten sogar ihn steinigen. Wir sind nicht in der Lage, das Land einzunehmen. Geschwister, wir sind als Kinder Gottes, diese Welt für Gott in der Lage einzunehmen. Jeder Einzelne von uns. Wir können unser Revier, da wo wir platziert sind, wo Gott uns hingestellt hat, wir können das Land einnehmen. Die Israeliten hätten es auch können, wenn sie Gott mehr vertraut hätten. Wir können es nicht. Deshalb mussten sie 38 Jahre lang in der Wüste rummarschieren. Wenn wir die Reihenfolge hier beachten, was Moses geboten hat, was sie beobachten sollten, worauf sie achten sollten und so weiter, da werden wir merken, die haben ganz alles durcheinander gebracht. Das Land ist gut, ja. Das Land ist wunderbar, das Land ist gesegnet. Aber, und deshalb auch in unserem Leben, der Herr ist da, der Herr ist treu, der Herr ist wahrhaftig. Aber, und mit diesem Aber haben wir große Probleme. Wir bringen alles durcheinander. Die protestierten hier und sie haben einen sachlichen Bericht geliefert und dergleichen. Und dann sagten sie, wir können nicht. Die Kananiter sind so stark, da sind Riesen in diesem Land. Das Land ist gut, aber in diesem Land sind Riesen. Und auch wir haben Riesenprobleme, Geschwister, auch in unserem Alltag. Das Land, was sie einnehmen sollen, wir haben Riesenprobleme, unsere Riesen. Und wir sollten nicht auf die Riesen schauen, wir sollten auf den Herrn schauen. Mit Gott kann ich über die Mauern springen. Auf Gott, er konnte den Pharao fix und fertig machen, er konnte vieles verändern in dieser Welt, wenn man ihm was zugetraut hat. So, und erst nach dem Kalebs Worte hier, weil der Kaleb bringt das alles wieder in Ordnung, versuchen die 10 anderen Kundschafter das Volk aufzureißen und zu hetzen. Nein, wir können nicht. Warum denn? Weil sie Gott nicht zutrauten. Gott, der die Israeliten aus Ägypten rausgeführt hat, der kann auch in das gelobte Land reinführen. Und der Gott, der uns aus der Sünde, aus dem Machtbereich des Teufels rausgeführt hat, der kann uns auch in den Himmel wieder hineinbringen. Gott kann das. So, du darfst nicht zweifeln. Ich schaffe das nicht. Wenn du auf deine Kraft schaust und beobachtest dich selbst, wirst du nicht schaffen. Aber mit deinem Gott, der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und diese Welt ist ein finsteres Tal, ein Todestal, voller Todesschatten. Also eigentlich, wir stecken mittendrin. Und der Teufel möchte uns eigentlich von der Quelle abschneiden. Das könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht euch fröhlich benehmen, lustig benehmen, das Leben genießen. Das Land ist verflucht, merkt ihr das nicht? Doch wir sind Salz, das die Welt vor Fäulnis aufhält. Wir sind Licht, das die Dunkelheit durchdringt. Wir sind es. Israeliten sollten auch dort sein. die sollen das Land wieder in Ordnung bringen durch die Gnade Gottes. Und du und ich, wir müssen unser Alltag durch die Gnade Gottes in Ordnung bringen. Mit Gott schaffen wir das. Und wenn wir Gott dienen werden, wir werden diese Dinge nicht tun, die die Welt tut. Und die Antwort war hier, wir können es nicht. Gib dich nicht auf. Bruder und Schwester, gib dich nicht auf. So wie die Kananiter sich aufgegeben haben, oder die Israeliten sich aufgegeben haben später. Wir können es nicht. Doch, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch die Mittel und die Möglichkeiten. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Moses hatte ihnen befohlen, 4. Mose 13, wenn wir lesen, die Stärke der Kananiter beobachten und zu erkunden. Und sie sollen feststellen, ja, das sind große Männer, starke Männer, bewaffnete Männer. Denk nur an Goliath. Er war auch ein Abkömmling von den Enakskindern, Nachkommen da von diesen Riesen, die nicht ausgerottet worden sind. Und da kommt der kleine David und er sagt, im Namen des Herrn, wir fressen die Riesen wie Brot, hat der Kaleb hier gesagt. Und dann sollten sie die Ergiebigkeit des Landes beobachten, wie stark das Land ist und was das Land alles schafft, was für eine Frucht in diesem Land wächst und gedeiht. Moses Anliegen war, Gottes Befehl auszuführen und das Land einzunehmen. Und Gottes Befehl für uns und für dich und mich ist, nimm ein das gute Land. Wir sollen einnehmen. Unser Leben ist nicht schlecht. Manche Leute regen sich über ihr Leben. Also bin ich gesund und ich bin das nicht und ich bin das nicht. Mit Gottes Hilfe kannst du jede Situation meistern. Wir merken, der Arzt sagt ja, sie haben Krebs, sie sind, haben Tumor, sie sind schwer krank. Macht nichts. Wir haben einen Heiler. Unser Heiler ist Jesus Christus. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Ganz einfach. So, Moses hat ein Anliegen gehabt, dass Gottes Befehl ausgeführt wird, das Land eingenommen wird. Das Land ist gut. Das Land fließt über von Milch und Honig. Mei, oh mei, oh mei. Schau, in so ein herrliches Land hat Gott uns hineingestellt. Du kannst ein schönes Leben haben, wenn du glaubst. Wenn du wirklich Gott vertraust. Aber viele Menschen vertrauen anderen Dingen, dem goldenen Kalb, dem Materialismus. Und der Materialismus bringt die Menschen ins Unglück, in die Katastrophe. Und sofort erkannte Kaleb hier, als er die Kundschafter, die 10 Berichte hörten, also das darf nicht wahr sein. Gott hat uns das Land versprochen, Gott hat uns das Land verheißen und nicht nur uns, sondern Abraham, Isaac und Jakob. Und dieses Land gehört dem Herrn, das ist sein Land, da haben die Kananiter nichts zu suchen. Die haben hier nichts zu suchen. Das sind Götzendiener, die versündigen sich an Gott und an den Menschen. Denn diese Kananiter und die Archäologen haben dort unheimlich viele Urnen und so weiter von kleinen Kindern ausgegraben. Die haben Kinderopfer betrieben. Jeder Erstgeborene wurde bei den Kananitern symbolisch getötet, weil der sollte nicht weiterleben. Der Erstgeborene. Und deshalb hat Gott seinen erstgeborenen Sohn gesandt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott hat seinen Sohn als erstgeborenen Sohn nach Kanaan geschickt. In Kana ist das große Weinwunder passiert. Gott kann die Dinge verändern. Gott hat Israel verheißen, das Land gehört euch. Und du siehst, wie Gott alle arbeitet. Die Erstgeburt wurde getötet von den Kananitern. Systematisch muss vorstellen, die Mutter, die ein erstgeborenes Kind geboren hat, wie traurig sie war. Mein Junge, mein Mädel, verstehst du, soll verbrannt werden, dem Gott Baloch. Und das war ein Fluch. Und die Leute waren materialistisch programmiert hier. Und genau das ist das Problem vieler Kinder Gottes. Auch heutzutage, sie sind materialistisch programmiert. Und wir müssen die Wahrheit sagen, deshalb predige ich auch hier. Diese Predigt, dass viele Menschen hören, und sie hören auch, viele Menschen hören das, denn nämlich so viele Menschen leben nur für Materialismus, für das Sichtbare, und dann, das sind die, da gehen die Kinder vor die Hunde. Viele Mütter bleiben nicht zu Hause, sondern gehen arbeiten. Nichts dagegen, dass die Mutter arbeiten geht, aber die Kinder werden dann dem Sozialamt überlassen, dann dem Kindergarten oder der Schule, was alles antigöttlich ist und zum größten Teil. Und wir wundern uns nachher, wo kommen die ganzen Bastarden, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wo kommen die ganzen Verbrecher? Und ein Kind braucht die Mutter, braucht den Vater. Und wir müssen aufhören, für Materialismus zu leben. Dann wird wieder Honig und Milch fließen. Aber jetzt noch ein paar Dinge zum Honig und zur Milch. Wer Honig und Milch haben will, der muss was tun. Also, der muss was unternehmen. Der darf sich einfach nicht gehen lassen. Und so auch, liebe Christen, wir können nicht uns gehen lassen. Wir müssen etwas unternehmen. Uns auf die Hinterfüße stellen und sagen, nein, ich werde nicht mit der Gesellschaft mitgehen. Denn ein Sprichwort sagt, wer mit der Gesellschaft geht, geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Und diese Gesellschaft ist programmiert zum Untergehen. So wie die Kananiter, die sollten vertrieben und ausgerottet werden. So ist unsere Gesellschaft auch dahin gegeben. Ja. Wer Milch und Honig haben will, der muss was tun. Wer Honig will, der muss zum Bienenstock gehen und wird von den Bienen gestochen, wenn er keinen Schutzanzug hat. Und er muss die Bienen bestehlen um ihren Honig. Das ist ihre Ernährung. Honig holen, das ist ja, den Bienen das Futter wegzuholen. Also der muss das tun. Von nichts kommt nichts. Und frag doch den Imker. Und die Imker, wenn sie dann den Honig holen, die müssen dann die Bienen mit Ersatz, mit Zucker füttern. Imker sind Räuber, nichts anderes. Und letztendlich, wenn du, die Leute schimpfen über Israel, was macht Israel, was machen die Juden, was haben die Juden damals gemacht, als sie das Land eingenommen haben, das sind alles nur Räuber, ja. Und Gott hat gesagt, ihr werdet in den Städten wohnen, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet Weinberge beernten, die ihr nicht gepflanzt habt, oder Olivenhaine. Ich gebe euch, diese Bevölkerung ist nicht würdig. Und ich sag dir, die Gottlosen sind nicht würdig der Segnungen Gottes. In aller Liebe, könnt denken über die Gottlosen, was ihr wollt. Aber die Gottlosen sind dahin gegeben. Und der Teufel beklaut die Kinder Gottes, was den Kindern Gottes zusteht. Warum? Denn wenn Jesus kommt, dass die Kinder Gottes genug Freude und Genuss am Leben haben. Und wer Milch haben will, der muss zuerst mal eine Kuh haben. Oh, der Kuh gibt's keine Milch. Und er muss die Kuh zuerst zur Ruhe bringen. Ich weiß, wir haben, seitdem ich als Junge war, also immer wieder eine Kuh zu Hause gehabt. Die Kuh muss so streicheln, lieb sein, am Euter bisschen, lieb sein und ruhig sein. Und dann kannst du erst die Kuh melken. Du musst dich zuerst mit der Kuh anfreunden. Nur als bisschen so, damit du weißt, und die Kuh streicheln. Und wer eine Kuh melkt, der muss ruhig sein. Und der muss, wissen, wie man melkt. Die meisten haben gar keine Ahnung, wie man eine Kuh melkt. Nicht nur ziehen an der Euter oder was weiß ich. Erst wenn die Kuh kalbt, kann man die Kuh erst melken. Vorher gibt es die Kuh keine Milch. Aber du siehst, den Kälbern die Milch wegzunehmen, das ist Milch und Honig. Diebstahl. Diebstahl. Wer die Kuh melkt, Milch haben will, der beraubt das Kalb um seine Nahrung. Ist auch ein Dieb. Komisch, dass Gott gerade diese Bilder benutzt, um zu zeigen, was ist Gotteskindschaft. Du bekommst Dinge, die dir gar nicht zustehen am Segen Gottes. Auch im gelobten Land. Die steht der Himmel nicht zu, die steht die Herrlichkeit nicht zu, die steht der Heilige Geist nicht zu, die steht keine Sündenvergebung zu, die steht gar nichts zu. Aber es ist Gnade. Die Biene und die Kuh, die geben das, was du brauchst. Milch und Honig. Nicht nur Überfluss. Die meisten Leute denken, nur Überfluss wäre das. Nein, das ist etwas sehr Konkretes. Hier ist Diebstahl, hier ist Raub. Der Mensch ist ein Räuber. Auch der Vegetarier, in aller Liebe. Auch der Vegetarier ist ein Räuber. Der nimmt den Pflanzen den Samen weg. Die sollen sich vermehren und so weiter. Und dann macht er halt seine Nahrung. Pflanzen werden auch beraubt. Die Rohstoffe der Erde werden beraubt. Da steht auch da ist der Mensch ein Dieb. Wir berauben die Erde, plündern sie, wir holzen die Wälder ab. Wir holen von der Erde die Mineralien weg und entziehen ihre Bestandteile. Kanaan ist ein verfluchtes Land, das ist mein Thema. Die ganze Welt ist verflucht, aber Kanaan ganz speziell. Und Abraham muss Kanaan durchwandern. Gott sagt, ich will dir in ein Land führen, dass ich dir zeigen werde, dort wirst du zu Hause sein. Abraham war nicht zu Hause in Kanaan als solches. Er durchwanderte das Land von oben bis nach unten, von Haran bis nach Beersheba. Und Abraham wohnte in diesem Land. Und dieses Land war wie Sodom und Gomorra. Das ganze Land. Wir haben nur einen Bericht vom Lot, wo das Land zerstört wurde. Das Land war aber so schlimm wie Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra war nur die Spitze. Nur ein Beispiel. Das Land war so versaut und so verdorben und vor allem sexuell. Und in diesem Land lebten die Patriarchen. Da lebte Abraham. Abraham lebte im Süden. Isaac lebte im Judäa, Philisterland. Und Jakob lebte oben im Norden in Samaria. Also heute Samaria. So, Abraham wohnte unten im Süden. Das ist sein Siedlungsbereich gewesen. Nimm ein das gute Land. Verstehst du? Mir geht es darum, das verfluchte Land. Und da hat jeder einen Teil gehabt. Abraham, Isaac und Jakob. Und jeder musste von ihnen eine Region für sich einnehmen. Und du musst auch dein Kiez, deine Region einnehmen. Und einfach im Süden. Abraham war hier im Süden. Und wie hat Abraham das Land eingenommen? Ein paar Kleinigkeiten. Er war der Erste, der hier einen Baum gepflanzt hat, im gelobten Land, bei Beersheba. Er pflanzte eine Tamariske. Interessant, 1. Mose 21. Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. So nimmt man das Land ein. Du pflanzt etwas. Eine Tamariske. Was ist eine Tamariske? Tamariske ist ein kleines Sträuchergewächs, zumindest was man dort findet und was man dort begegnet. Und ich sage ja auch, warum. Was klein, kleines Gewächs, das 1 bis 10 Meter manchmal sogar hoch. Also ist ein Strauch ist es. Wächst also bis 10 Meter hoch, aber eigentlich, was hier gedacht worden ist, wo die Ziegen grasen können, so 1 bis 2 Meter hoch. Aber diese Tamariske hat tiefe Wurzeln. Und diese Tamariske hat eine ganz besondere Bedeutung. Die Zweige und die Blätter und so weiter, die Rinde, die wechseln ihre Farbe. Abraham pflanzt eine Tamariske. Das Blätterwerk ist zwar nachher sehr dicht und klein, anfangs glatt und dann schuppenartig, zuerst unbehaart und dann werden sie filzig und dann am Schluss grün, grau-grün. Das sind Tamarisken. Und die Blätter sind in der Lage, dann durch ihre Drüsen das Salz auszuscheiden und die Tamariske bringt dann Honig. Und jetzt denkt daran, der pflanzte das in der Wüste. Eine Tamariske. Nur eine symbolische Handlung. Warum er das tat, da fragt den Abraham jetzt irgendwann, wenn du mal im Himmel bist. Aber er pflanzte. Er wusste nichts. Manchmal machen wir Dinge und wir wissen nicht, was wir tun und warum wir tun. Und weißt du, was er gemacht hat? Für seine Kinder, die 400 Jahre später hier durchziehen werden. Die Israeliten, fast 2 Millionen Männer, wenn die da durchziehen. Er pflanzte für die, damit die was haben. Und zwar nicht nur für ihre Ziegen oder Schafe, sondern für sich selbst. Der Honig, der dann von der Tamariske da ausgeschieden wird, wenn sie gestochen werden, von der Schildläuse, wenn sie gestochen werden, dann entwickeln sie Manna. Weißt du, denk nicht, dass der Manna vom Himmel regnete. Nein, Manna entstand durch die Schildlaus. So wie Perlen entstehen durch ein Eindringling in die Muschel. Und so ist die Sache entstanden. Wir müssen realistisch sein, nicht nur so supergeistlich. Oh, der Herr macht was Übernatürliches. Nein, der Herr benutzt das Natürliche für das Übernatürliche. Weißt, Abraham, als die Engel vorbeigingen, um Sodom zu vernichten, hat Opfer gebracht. Nur nebenbei, bevor ich auf die Tamariske wieder weiter eingehe, hat er Opfer gebracht. Und zwar, er gab Wasser und Brot und Fleisch oder ja zu essen für die Engel, sie beköstigt und die sind dann weitergezogen. Und erstaunlicherweise, wenn man für Gott was tut, für einen Engel was tut, man bekommt einen Segen, eine Verheißung oder irgendein gutes Wort. Aber da Abraham hat nichts bekommen. Aber 400 Jahre später haben seine Kinder für 40 Jahre Wasser, Brot und Fleisch bekommen. Stell dir mal sowas vor. So ist Gott. Gott ist treu. Gott lässt sich nicht lumpen. Das, was du für das Reich Gottes getan hast, das zahlt sich aus, wenn nicht bei dir. Abraham hat das alles gar nicht gebraucht. Der war ja Milliardär. Der hatte alles gehabt, was er brauchte, aber seine Kinder hatten nichts in der Wüste. Sie waren blank und Gott hat für sie auf übernatürliche Art und Weise sie versorgt. Diese Tamariske verbreitet sich wie ein Unkraut, das sagen die Geologen und Biologen. Und jetzt verbreitet sich wie Unkraut. Abraham pflanzte eine Tamariske, einen Tamariskenbaum. Und das heißt, sie verbreitet wie Unkraut über ganz Halbinsel Sinai. Und das gibt es heute. Ich bin selbst dort öfters gewesen auf der Halbinsel Sinai. Im Allgemeinen sind Tamarisken vom niedrigen Wuchs, wie gesagt. Aber sie wachsen wild wie Unkraut. Zumindest wenn in manchen Gegenden, man fragt sich, warum das ist. Und Tamariske ist natürlich sehr verbreitet. Dort in Wüstengegenden, sie wachsen in Wüsten. In Pakistan, habe ich gelesen, gibt es 26 verschiedene Tamariskenarten. Nur nebenbei. Und die Tamariske gehörte im Orient dort zu den Dattelpalmen in den Palästen und Schlössern der Sumerer. Der Tamariskenbaum wird in der Bibel an mehreren Stellen erwähnt. 1. Mose 21, so hier beim Vers 33 beim Abraham. Er pflanzte eine Tamariske. Das war ein Glaubensakt. Martin Luther sagt, wenn ich an die Wiederkunft Jesu glaube, dass er bald kommt und morgen kommt, werde ich noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist auch nichts anderes. Im Glauben Zeichen setzen, im Glauben etwas unternehmen. Ich glaube, darum rede ich, sagt Paulus. So, in 2. Mose 16, Vers 21 lesen wir, und das passt auch gut auf das sogenannte Tamariskenmanna. Es handelt sich hier um Honigtau, der verursacht wird durch die Schildläuse oder Blattläuse. Und wir wissen ja, die Heuschrecken kamen. Nachher haben die Heuschrecken alles abgegrast. Und die haben auch Futter gesucht irgendwo, verstehst? Und Gott weiß, was da passiert. Jeden Morgen frisch. Und da war noch etwas, warum das passierte. Da war die Wolkensäule. Die Wolkensäule war nachts als Feuersäule, es wärmte. Und tagsüber war es Kühlung. Ja, eine Wolke lag. Und gerade die Kühlung verursacht, dass die Schildläuse sich massenweise vermehren. Und das war ein Wunder. Weißt du, Gott wirkt Wunder, wenn wir treu sind. Gott wirkt Wunder, wenn wir treu sind und wenn wir lernen, mit der Natur umzugehen. Und bis heute gibt es diese Tamariskenart auf der Halbinsel Sinai, und die Beduinen verkaufen es als Zuckersaft. So, also es gibt aber nicht mehr in diesem Überfluss, in dieser Menge, aber sie ernähren sich auch von dem Saft der Bäume. Diese Manna-Tamariske, so nennen sie das, ist ein zuckerhaltiges Sekret und das gibt es bis heute noch. Aber nicht mehr in der Masse. Warum? Die Kinder Israel sind nicht mehr in der Masse. Gott sagt einmal, die Grenzen des Volkes Gottes werden nach der Zahl der Kinder Israel festgelegt. Gibt es viele Juden in Israel, diese Grenzen werden erweitert. Gibt es wenig, gehen sie alle raus, die Grenzen werden verkleinert. Nach dem Maß der Kinder Gottes wird auch hier, wenn wir viele Gotteskinder zusammen sind, da passiert unheimlich vieles. Wie heißt es einmal in der Bibel? Als die Engel nach Sodom gehen, um Sodom zu vernichten, wenn dort 10 Gerechte wären, werde ich das Volk retten. Aber da waren es nicht mal 10, nicht mal 5. Verstehst du? Natürlich hat Abraham geglaubt, da gibt es 50. Nein, und wenn du heute die Christenheit anguckst, wie viele wiedergeborene Christen gibt es? Als ich nach Berlin kam, habe ich eine Werbeagentur beauftragt, festzustellen, wie viele Christen hier in West-Berlin leben. Und sage und schreibe, diese Agentur hat 2500 Christen hier in Berlin, wiedergeborene Christen oder auf Religion für Glauben interessierte Christen hier in Berlin festgestellt. Und das war vor 30 Jahren. Verstehst? Und ich war erstaunt. Ich habe den Leuten nicht getraut. Sind das wirklich alle Christen? Gibt es in 2 Millionen Leute, gibt es nur 2500 Christen in Berlin? War schockiert zuerst einmal. Aber dann habe ich einen Test gemacht. Ich habe für Maurice Sorillo die Werbung hier in Deutschland gemacht, in verschiedenen Städten. Und die Amerikaner haben Adressen gekauft und die Adressen dann bedient, dass sie die Prospekte, die Einladung den Leuten geschickt haben. Und ich habe meine Gemeinde damals in Heilbronn getestet. Ich habe den Leuten keinen Zettel gegeben, dass der Maurice Sorillo zu uns nach Heilbronn kommt, sondern ich habe versucht festzustellen, wie funktioniert ihre Adressen. Gewerbe oder das Geschäft. Und was ist passiert? Ich fragte dann am Sonntag in der Gemeinde, ich wusste, die Briefe sind verschickt worden, wer hat dieser Tag von Maurice Sorillo eine Einladung bekommen? 80-90% meiner Zuhörer in der Gemeinde haben eine Post bekommen. Ich wusste, das funktioniert. Und genauso nach diesem Muster habe ich auch versucht, hier in Berlin Einstieg zu bekommen. Nur nebenbei, so, es waren keine Christen. Was wiedergeborene Christen, so ein paar Baptisten, vielleicht ein paar Evangelikale oder ein paar gläubige Charismatiker, Katholiken. Es gab nicht so viele Christen in Berlin. Und deshalb, wir nehmen manchmal den Mund voll. Ach, guck mal, wie viele Christen. Und jetzt geht hier in Berlin geht nur noch 1% der Kirchenmitglieder, und Berlin hat etwa nur 10% Kirchenmitglieder, in die Kirche. Verstehst du? Berlin ist unser Missionsfeld. Und hier müssen wir evangelisieren, und das tun wir auch per Internet. Und welche Möglichkeit auch immer, und das mache ich schon seit über 30 Jahren. So, nicht den Mund immer zu voll nehmen im Glauben. Weißt du, viele nehmen sich den Mund, das waren so viele Leute. Und wenn ich die Leute angucke auf die Konferenzen, ich habe ja selber viele Konferenzen in der großen Kirche und so weiter veranstaltet, da gehen die Leute von einer Gemeinde in die andere. Sie sind nur Pendler, verstehst du? Fromme Pendler. Da gehen sie mal in der Gemeinde, wenn was los ist, dann sind sie in der anderen Gemeinde wieder, wenn was los ist. Und so pendeln sie. Aber echte, wiedergeborene Christen, 2000 oder 3000, es sind nicht mehr. Und da war hier in der Max Schmeling Halle war eine Konferenz, Erwecke die erste Liebe, habe ich mitgemacht und habe gesagt, und die haben gesagt, ja, wie, wenn die alle Christen kommen und fast alle Gemeinden haben ihre Gottesdienste ausfallen lassen, um damit die Leute, sonntags, morgens Gottesdienst, um damit in der Max Schmeling Halle da diese Konferenz zu besuchen. Die haben nicht einmal 3000 Leute zusammengekriegt. Und die haben sich gewundert, wo sind denn die ganzen Christen, obwohl alle freien Gemeinden, Pfingstgemeinden einfach ihre Gottesdienste ausfallen ließen. Wo ist die erste Liebe? Erwecke die erste Liebe dieser Konferenz. In aller Liebe. So, die Tamariske wurde gepflanzt. Abraham hat Glauben gehabt. Eine Tamariske reicht aus für Millionen von Israeliten in der Wüste zu ernähren. Eine Million. Euer einer wird 1000 jagen, steht in der Bibel. Wir müssen nur glauben. Ein einziger Mensch macht Unterschied. Ein Lamm hat ausgereicht für die ganze Familie, um zu retten, damit der Würgeengel an diese Tür vorbeigeht. Ein Lamm. Wir denken manchmal, da müssen Tausende und Abertausende Christen sein. Ein Gläubiger in einem Haus, in einer Familie, in einer Sippe reicht aus, um die ganze Sippe zu retten. Denn wir sind Salz. Und versuch nicht, die Suppe zu versalzen, verstehst du? Dann schmeckt sie nicht mehr. Ja, ein paar Salzkörner, die setzen durch. Und wir Christen müssen lernen, uns durchzusetzen. Und hier diese Tamariske ist etwas Wunderbares für die Versorgung der Kinder Israel. Diese Läuse vermehrten sich massenweise und es gab Manna, jeden Morgen frisches Manna. Nachdem die Wolkensäule sich verwandelt hat in Licht, verstehst du, und nachts und so weiter, dann haben sie gearbeitet. 2. Mose 16 liefert, ja, nicht der Himmel das Manna, sondern Gott auf ganz natürliche, stinknormale Art und Weise. Wir erwarten immer ein Wunder, dass da was Großes passiert. Nein, das Kleine. Man hat auch geglaubt, der Prophet müsste rauskommen, mir die Hand auflegen, mich mit Öl salben und den Namen des Herrn anrufen. Nein, der Prophet sagt, Gehasi sagt ihm, schönen Gruß vom Propheten, der soll sich siebenmal im Jordan taufen. Und dann wird man gesund. Wenn man das tut, was Gott sagt, wird man gesund. Viele Menschen sind nur krank, weil sie nicht das tun, was Gott gesagt hat. Ich werde nie vergessen, da hat Billy Smith mal bei uns, ein Heilungsevangelist, in der Gemeinde gebetet. Da kam meine Frau daher und dann, sie war ein bisschen dick und wollte dann so einen Zettel die Leute vorgetragen, ich möchte abnehmen. Dann hat der Billy dafür gebetet und dann sagt sie zu dieser Frau, hör, was Gott dir sagt jetzt. Mehrere Tage, hör, was sollst du essen? Frag Gott, was du essen sollst. Und dann, die Evangelisation war noch nicht zu Ende, da kam dieses Gespräch wieder auf, also sie hat nicht abgenommen. Und da hat die Frau wieder gefragt, hat sie gut gemerkt, die Leute. Und hat die Frau wieder gefragt, haben Sie das gemacht, was Sie im Gebet gesagt, was der liebe Gott Ihnen im Gebet gesagt hat? Ja, das habe ich gefragt, aber das schmeckt mir nicht. Da haben wir das schon. Da haben wir den Zirkus. Es schmeckt mir nicht. Ja, und die ist wahrscheinlich bis heute noch dick. Weil das nicht schmeckt. Und schmeckt manches nicht, was Gott sagt. Das ist das Problem. Auch den Israeliten schmeckte das Manna nicht am Schluss. Manna, 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 morgens Manna, mittags Manna, abends Manna, zum Fest Manna, zur Teezeit Manna, verstehst du, nur immer Manna. Aber das Manna konnten sie braten, das konnten sie kochen, das konnten sie roh essen, wie Kaugummi. Für alles nützlich. Wenn Gott uns etwas gibt, ist für alles nützlich. So wie die Bibel. Wie heißt es in der Heiligen Schrift? Das Wort Gottes ist durch den Heiligen Geist gegeben worden und zu allem nützlich. Zu allem nützlich. Abraham pflanzte eine Tamariske. In Ägypten und damals im Altertum glaubte, dass die Seele der Osiris in dieser Tamariske sich aufhält. Und deshalb sind die Tamarisken bis heute noch im Orient auf Grabstätten und Gräber werden gepflanzt. In der alten Zeit pflanzte man also Tamarisken an Orten, wo man eine Gottheit verehrte. Und so sehen wir hier beim Abraham, 1. Mose 21, er pflanzte eine Tamariske und er verehrte Gott, den Ewigen, den Unendlichen. Ja, das hat Gott gemacht. Oder wie die Stelle richtig übersetzt heißt, 1. Mose 21, 33, wo man den Gott der Urzeit anruft, den alten Gott, unserem Vater, von dem wir alle herkommen. Und dort findet auch, in einer Tamariske findet auch der Leichnam Sauls seine letzte Ruhestätte in 1. Mose 31, 13. Dort war eine Tamariske in Jabes und er wurde dort begraben. Das sind mystische Bilder. Viele können damit nichts anfangen und deshalb leben sie am Leben vorbei. Ja, und die Leute merken nichts, verstehst du? Die erkennen das Geheimnis des Lebens nicht. Genauso wie viele Menschen spielen Schach und wissen gar nicht, was Schach ist und wo das Schach herkommt. Das ganze Schachspiel, ich will das darauf gar nicht eingehen, aber es ist in Indien entstanden und da gab es Weise, die haben sich Gedanken gemacht, wie können wir das Geheimnis des Lebens verewigen? Wie können wir das Geheimnis des Lebens verewigen? Und so weiter. Die haben das Gesetz entdeckt. Und dann hat einer gesagt, ja, wir werden eine Goldplatte nehmen und wir werden das Geheimnis dort einmeißeln. Und dann sagt der andere, nee, das wird nicht funktionieren. Die Leute werden es nicht verstehen. Die werden das Gold einschmelzen und die haben die Weisheit verloren, das Wissen verloren. Dann hat einer gesagt, ja, lassen wir doch einen Dummen mal und lernen wir das auswendig. Der weiß sowieso nicht, was das ist. Da wird er aufsagen und aufwärtssagen und das Geheimnis des Lebens wird erhalten bleiben. Der sagt, das ist auch nichts, der kann sterben. Und wenn er stirbt, ist das auch wieder alles futsch und verloren. Und dann kommt ein alter Weiser und er sagt, weißt du, was wir machen? Und wir machen ein Spiel. Alle spielen, keiner weiß, was es ist. Und die spielen. Und da ist das Geheimnis des Lebens. Es fängt wieder von vorne an. Das ist das nachher, was die Inder das entwickelt haben. Von dort kommt auch das Gesetz des Spiels. Das Schachspiel, das kommt nachher nach Europa. Leute spielen, wissen nicht, was es ist. Und genauso die Wahrheiten der Bibel. Es sind mystische Dinge manchmal drin. Du verstehst nicht, fragst, was ist das? Unter der Tamariske. Unter der Tamariske in 1. Mose 34, Vers 4, begrub Jakob die Götzen seines Schwiegervaters Labans. Ja, unter Tamariske. Gott abgeben, die ganzen Götzen, den ganzen Fluch. Ja, Gott abgeben. Die Patriarchen nahmen Stück für Stück das verfluchte Land in Kanaan ein. Isaac in seinem Bereich und er lebt im Philisterland und er grub ein Brunnen nach dem anderen. Er war der Brunnengräber. Er grub ein Brunnen nach dem anderen und die Philister schütteten es wieder zu. Er grub wieder weiter einen Brunnen und die Philister schütteten es wieder zu und er grub weiter und die schütteten es wieder zu, bis die Philister aufgaben. Wie nimmt man das gute Land ein? Das ist Kampf. Ein Brunnen nach dem anderen zu graben und irgendwann verliert der Teufel die Nerven und gibt auf. Und genau so ist es, wie wir mit dem alten Menschen umgehen können und immer wieder von Neuem, das Land muss eingenommen werden. Und er durchwanderte von Haran bis nach Beersheba das ganze Land, das verfluchte Land, und das muss eingenommen werden. Und du musst mit deinem Körper, mit deiner Seele und mit deinem Geist arbeiten. Das eine ist das der Körper, das andere ist die Seele und das andere ist der Geist. Er grub Brunnen, bis er schließlich lebendiges Wasser fand. Und das haben die Philister nicht mehr bestritten. In 1. Mose 28, Vers 1 lese ich, da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und sieh nach Padan Aram zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter. Nimm nicht eine Frau von hier irgendwo, von den Töchtern Kanaans, sondern von den Töchtern Labans, dem Bruder deiner Mutter. Und der Allmächtige segnete und machte, werde dich fruchtbar machen, dass du dich mehrst und eine Menge von Völkern. Und ich gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du das Land besitzt, darin du jetzt ein Fremdling bist. Und wir sind auch hier in dieser Welt Fremdlinge, Ausländer. Jeder einzelne von uns ist ein Ausländer. Ja, und Gott will uns dieses Land geben. Nicht nur, dass du das besitzt, sondern deine Nachkommen für immer. Manchmal bin ich erstaunt, wie manche Menschen sich plötzlich bekehren, zum Heiland kommen, weil in der Familie irgendjemand war, der für die ganze Nachkommenschaft gebetet hat. Am Segen der Eltern werden die Häuser der Kinder gebaut. Nebenbei. 1. Mose 28, Vers 10, da heißt es, da zog Jakob aus von Beersheba und machte sich auf den Weg bis nach Haran. Aber er blieb nicht in Haran stehen, er ging weiter. Kanaan war verflucht. Die ganze Bevölkerung war verflucht. Sie opferten den Göttern ihre Kinder. Das Land war böse wie Sodom und Gomorra damals, das ganze Land. Und Gott zeigt das schon dem Abraham in 1. Mose 13, Vers 13. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Wir beten ja, erlöse uns von dem Bösen. Das ist unser Leben. Glaub doch nicht, dass deine Umgebung heilig und gut und perfekt ist. Nein, du bist das Salzkörnlein, das einen Unterschied macht. Die Leute von Sodom waren böse. Und als nun Lot sich vom Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Dieses Land will ich dir geben, dass du siehst für deine Nachkommen, nicht für dich, für deine Nachkommen. Das, was nachkommt. Und geben für alle Zeit und für und so weiter. Wie den Staub auf Erden werden deine Nachkommen so zahlreich sein. Kann ein Mensch den Staub der Erde zählen? Wer kann die Nachkommen, deine Nachkommen zählen, Abraham? Wenn ich dran denke, guck mal, die ganzen Araber, die stammen ja von Abraham ab. Der Abraham hat nicht nur den Ismael gehabt und den Isaac, nein, der hat noch 6 andere Buben gehabt. Von der Ketura. Die meisten denken nur Abraham und Isaac und dann ist die ganze Welt schon vollkommen. Nein. Und von denen kommen die ganzen Araber. Und darum, mach dich auf und durchzieh das Land in der Länge und Breite, denn das Land will ich dir geben. Du sollst dein Leben mal durchziehen, dein Leben durchgehen. Das ist wie, nimm ein das gute Land. Nicht nur singen, Halleluja. Nein, durchzieh das Land. Schau diese Probleme, die Schwierigkeiten, die Kämpfe, Gesundheit und Krankheit, Erfolg und Misserfolg, Sieg und Niederlage. Schau das an, durchzieh es. In Höhe und Breite und Tiefe. Und dann sagt Gott weiter in 1. Mose 15. Da sprach der Herr zu Abraham. Da sollst du wissen, Abraham, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zum Dienen oder zur Sklavenarbeit zwingen. 400 Jahre. Gott hat das gesagt im Voraus. Deshalb konnte Abraham schlafen. Und du sollst ruhig sein und dich nicht aufregen. Ja, mein Sohn ist nicht gläubig, meine Tochter ist nicht gläubig, mein Mann ist nicht gläubig, meine Frau ist nicht gläubig. Die ganzen Leute sind nicht gläubig. Das ist doch vollkommen egal. Gott hat gesagt, nach 400 Jahren wird etwas passieren. Deshalb hat er im Glauben diese Tamariske gepflanzt. Er wusste, die werden kommen. Und ich brauche jetzt keinen Segen. Ja, meine Kinder, meine Nachkommen. Aber ich will das Volk richten, sagt der Herr, dem sie dienen müssen, also die Ägypter. Danach sollen sie ausziehen lassen mit großem Gut. Wenn du diese Welt verlässt, wirst du mit großem Gut ausziehen. Denn du lebst nicht umsonst. Und weißt du, was die Israeliten gemacht haben? Gott hat gesagt, frag die Ägypter, ihr braucht ein bisschen Schmuck. Ohrringe, Nasenringe, Armringe, Fußringe, welche Ringe auch immer. Verstehst du, Paar? Ihr braucht ein bisschen Schmuck. Und denn ihr wollt ja Gott dienen, ihr wollt würdig vor Gott treten. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben sie behängt mit Gold und Schmuck. Ja, nehmt, denn ihr habt umsonst, 400 Jahre umsonst gedient, ihr Israeliten. Und deshalb diene Gott umsonst. Ist vollkommen egal, du wirst deinen Lohn kriegen. Du wirst deine Halskette, deinen Ohrring und deine Armringe und Fußringe und was weiß ich, welche Ringe noch du wirst bekommen, du wirst beringt. Nach Hause kommen, geschmückt wie eine Braut, ja, und zwar nicht in Weiß nur und nichts da. Also die orientalischen Frauen, wenn sie heiraten, die sind behängt mit Gold, die bringen Schmuck mit Gift mit. Verstehst du? Die kommen nicht als armselige Wesen nach Hause. Und mach dir keine Sorgen, ich krieg kein Gehalt. Nein, brauchst nicht. Dien dem Herrn und der Herr wird dich versorgen. Und du sollst fortfahren zu deinen Vätern in Frieden und im guten Alter begraben werden. Stell dir mal vor, Abraham ist 175 Jahre alt geworden. Im guten Alter. Was der gegessen hat. Welche Vitamine. Oder was weiß ich, aus welchem Jungbrunnen hat er getrunken. 175 Jahre ist er alt geworden. Und du wirst in einem guten Alter begraben werden. Das hat Gott gesagt. Und ich sag, was Gott einem sagt, das stimmt. Wenn er es dir gesagt hat. Es muss dir persönlich sagen. Nicht, ich werde lang leben. Nein, das musst du vom Heiligen Geist das Zeugnis haben, dass es so sein wird. Abraham hat es gehabt. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen. Denn die Missetat der Amoriter und der Kanaaniter ist noch nicht voll. Warum manches nicht passiert in unserem Leben, da fragen wir, was ist da los? Die sind noch nicht genug verflucht, sind noch nicht genug verdammt, sind noch nicht tief genug gesunken, sie sind noch nicht böse genug. Denn das Maß, die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Gott ist ein geduldiger Gott. Nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die Ungläubigen. Er lässt alles bis zur Reife wachsen und gedeihen. Die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Und dann im 5. Mose 20, Vers 17 lesen wir, ihr sollt die Hethiter, Amoriter, Kenaniter, Pherisiter, Heviter, Jebusiter vernichten, wie der Herr es euch befohlen hat. Aber das Maß muss erst voll werden. Auch hier, wenn Gerichte kommen, Gerichte werden kommen, die Gerichte werden wir nicht verhindern können. Vielen fällt es schwer zu glauben, dass diese Anordnung hier von Gott ist. Die denken, Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Und er ist ein lieber Gott, auch was die Sünde und den Bösen anbelangt. Gott lässt wachsen bis zur Ernte. Deshalb hat Jesus gesagt, rauf nicht das Unkraut raus. Lass beides wachsen bis zum Schluss. Und die Engel Gottes werden dann den Unterschied machen. Die Engel Gottes, nicht du und nicht ich. So, viele Christen können das nicht akzeptieren. Die sagen, die Moslems müssen raus, die Heiden müssen raus, die Kommunisten müssen raus. Nein, das lass doch alles wachsen bis zur Ernte. Und Gott wird einen Unterschied machen. Sie glauben, die andere Seite ist jetzt, was viele Christen auch glauben, man muss Frieden mit den Feinden schließen. Nein, die Kanaaniter müssen weichen. Die müssen das Land verlassen. Sie gehören nicht in deinem Leben. Sie gehören nicht im Land Gottes. Die haben bei dir nichts zu suchen. Das ist eine ernste Sache. Das Land ist verflucht. Verfluchte Menschen, verfluchte Dinge, verfluchte Situationen haben in deinem Leben nichts zu suchen. Das muss raus. Manche wundern sich, warum werde ich nicht geheilt? Tu deine Götzen aus deinem Haus und dann wirst du merken, wie schnell du gesund wirst. Zu viele Leute haben Götzen zu Hause. Das sind Götzendiener. Soll ich dir sagen, wo? Von der Glotze. Da sitzen sie, verstehst du? Verstehst du? Und stöhnen. Ja. Und so viele Menschen sind gefangen von diesen Dingen. Ich habe nichts gegen Fernsehen, verstehst du? Ich werde auch nicht gegen Fernsehen predigen. Aber viele Leute sind abhängig, süchtig. Was es auch immer ist. Du musst kein Fernseher haben, aber so ein Smartphone. Verstehst? Manche gucken alle 2,5 Minuten, was alles gekommen ist, ob schon jemand geklickt hat oder schon eine Mail gekommen oder was auch immer ist. Werde frei von diesen Sklavenhaltern. Ja, die Leute waren unwürdig des Landes. Das Land gehörte ihnen nicht, denn sie haben das verspielt. Gott hatte das Land dem Abraham vor 400 Jahren versprochen. Das Land gehört den Kindern Israel, liest 1. Mose 15, Vers 18. Das Land gehört dem Volk Gottes. An dem Tag, heißt es dort, schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen gebe ich das Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom Euphrat. Ja, von der Wüste bis zum Meer. Ich gebe dir das Land deine Nachkommen. Und Gott hielt an sein Versprechen. Aber die Menschen haben ihr Gelübde nicht gehalten. Und deshalb ist die Sache, hältst du dein Versprechen, Jesus, ich liebe dich, aber solange dir dreckig geht. Und dann, sobald es dir wieder gut geht, hast du Jesus vergessen. Das erlebe ich tagtäglich. Ich frage, wo sind die ganzen Gläubigen geblieben, die sich irgendwo mal bekehrt haben, eine Entscheidung für Jesus getroffen? Einzelne, die sagen, sich taufen lassen, einen Bund mit Gott schließen wieder und so weiter. Und es reicht nicht nur aus, dass man getauft wird, sondern nach der Bibel, wenn du mit Wasser getauft bist, das nächste, was kommt, ist die Geistestaufe. Früher in der Gemeinde, in der Pfingstgemeinde, da gab es eine Regel, niemand durfte Gott dienen, konnte Gott dienen. Die Pfingstler waren ganz extrem. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, mit dem Zeichen von Reden in anderen Sprachen, da kannst du kein Amt haben. Wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung. Du hast gar keine Geisterunterscheidung, solange du nicht den Heiligen Geist hast. Du hast keine einzige Gabe. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Gaben. Deshalb, die Leute gehen nicht aufs Ganze. Würdest du aufs Ganze gehen, würdest du die Segnung Gottes bekommen. Hier, das ganze Land gehört dir. Gott hält sein Versprechen, aber wir. Und in der Gemeinde Jesu schleichen sich so viele Zauberer und Magier und Hexen und was weiß ich für Volk und Gesindel. Denk nur an Samaria. Da predigt der Philippus und Menschen bekehren sich und die Menschen werden getauft und auch Simon, der Zauberer, wurde getauft. Und er hielt sich zur Gemeinde. Der kam jeden Sonntag in der Gemeinde. Und er hielt sich zur Gemeinde. Und er hat sogar Leute verzaubert. Die Leute hielten, das ist die Kraft Gottes. Guck mal, was der alles macht im Namen des Herrn. Und dann erst als Petrus kommt und den Heiligen Geist austeilt, dann sagt er, darf ich das auch kaufen bei dir? Und gibt ihm Geld, damit er den Heiligen Geist kaufen kann. Du siehst, da ist ein Unterschied. Taufe, Gemeindezugehörigkeit oder was auch immer ist. Und dann der Gebrauch der Gaben. Und er hat gemerkt, du, ich bin nur fromm, bin getauft, ich gehöre zur Familie Gottes. Aber meine Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch solches alles zufallen, was du brauchst. Aber die meisten Leute trachten nur nach dem Reich Gottes, dass ich hauptsächlich in den Himmel komme. Ja, du kommst in den Himmel, wenn du getauft bist, wie ein Brand aus dem Feuer. Aber du brauchst mehr. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles, was dazugehört. Der Heilige Geist gehört dazu. Habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? So fragt Paulus in Ephesus. Ja, wir haben noch nie gehört. Wir sind nur getauft auf die Taufe des Johannes. Und wir waren dann in Zauberei verwickelt, dass sie bergeweise Zauberbücher verbrennen mussten. Und erst dann breitete sich das Wort Gottes aus. Und erst dann geschahen Zeichen und Wunder, dass sogar die Schweißtüchlein vom Paulus Heilungswunder bewirkte. Ja, dann passiert erst. Gott wirkt erst Zeichen und Wunder, wenn wir bereit sind und Gott gehorchen und aufs Ganze gehen und eine ganze Sache machen. Dann sogar die Schweißtüchlein, stellen wir sowas vor. Die wirken Wunder. Dann brauchst du keine großen Evangelisten. Dann sagst du, sei gesegnet, der Herr ist mit dir. Und der Segen Gottes wirkt dann weiter. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? So, Gott hält seine Versprechungen und fordert den Abraham auf. Mach du auch ganz. Geh nicht keinen halben Weg. Wir wissen ja, Abraham ist nur einen halben Weg gegangen, als Gott ihn rief. Und 30 Jahre hat er verplempert von seinem Leben. Blieb in Haaren, weil er den Vater mitgenommen hat. Diesen Tara. Bei Gott gilt kein Gewohnheitsrecht. Oder Tradition. Nein, das ist unser Land, verstehst du? Oder das gehört den Kananitern. Ich spreche hier einfach, Kanan ist verfluchtes Land. Weißt, das ist Gottes Land und er gibt, wem er will. Gott ist souverän und Gott macht, wie er das will. Da kannst du Gott keine Vorschriften machen. In Apostelgeschichte 17, Vers 26, Paulus predigt in Athen. Und da ist ein Auszug aus seiner Predigt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf der ganzen Erde wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen sollen und wie die Grenzen der Völker sind. Weißt du, Gott hat sogar die Grenzen der Völker festgelegt. Und Gott hat die Kananiter verjagt, weil sie unwürdig waren, weil sie nicht mit Gott lebten. Weißt du, was mit Deutschland passiert ist? Deutschland ist immer kleiner geworden. Zuerst haben sie gesagt, groß Deutschland, verstehst du? Das Reich, das große Reich. Und wurde immer kleiner, schrumpft zusammen, bis eine Zeit lang war es sogar nur die Bundesrepublik und dann war es DDR. Das ist schon zusammen. Gott nimmt weg, vertreibt die Völker. Die halten es nicht aus, die Menschen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 26. Die Erde ist des Herrn. Gott erlaubte den Israeliten nicht, mit den Kananitern zusammenzuleben. Sie waren verflucht. Und Gott erlaubt auch uns nicht, mit Ungläubigen zusammenzuleben. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen. Er legt die Grenzen fest. Es ist nicht nur, wo unser Stacheldraht ist, nein, wo ist für uns die Grenze? Gott erlaubt nicht, dass der Isaac eine Frau oder Jakob eine Frau nimmt von den Kananitern. Esau hat es gemacht. Und Esau liegt auch in diesem Bereich. Er war ein wilder Mann, hat sich durchgesetzt. Aber Jakob diente für seine Frauen 14 Jahre und für seinen Besitz. Aber das Land war verflucht. Es war wegen der Bosheit, wegen der Arglist. Sie waren so schlecht, dass man kaum was beschreiben kann. Und wenn sie wenigstens ein bisschen gut gewesen wären, hätte Gott ihnen das Land erhalten, aber sie waren überhaupt nicht gut. 5. Mose 9, Vers 5. Nicht wegen eurer Vollkommenheit und Aufrichtigkeit kommt ihr in das gelobte Land, ihr Israeliten. Die Bewohner von Kanaan müssen es euch weichen, weil sie gottlos sind und weil der Herr ihr Land, eurem Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob unter Eid versprochen hat. Begreift ihr doch, ihr habt das gute Land nicht verdient. Und jetzt komme ich auf uns wieder zu sprechen. Du und ich, wir haben den Himmel nicht verdient. Das hat alles Jesus getan. Ja, sie haben das Land nicht verdient. Du hast die Segnungen Gottes nicht verdient. Egal was es ist, im Gegenteil. Ja, ihr seid ein widerspenstiges Volk, sagt Gott hier in 5. Mose 9. Bis heute. Weißt du, wir denken, ich habe verdient, ich bin Christ geworden, ich habe mich taufen lassen, ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. 2. Mose 23, Vers 32. Die Menschen, die jetzt dort wohnen, gebe ich in eure Hand und ihr werdet sie vertreiben, während ihr immer weiter vordringt. Das ist etwas Heilswichtiges, was hier gesagt wird. Ich gebe eure Feinde in eure Hand, eure Kanaaniter, die euch beherrschen. Die Kanaaniter bedeutet, dass verschiedenes, die verschiedenen Völker, die hier drin sind, die niedertreten, die einen bäuerischen Geist haben und die Eisenwerkzeuge herstellen und Ketten herstellen und Schwerter herstellen und so weiter. Die Namen bedeuten etwas, aber ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Weißt du, diese Gewohnheitsmacher. Ihr sollt sie vertreiben. Ich gebe sie in eure Hand. Macht, was ihr wollt. Dein Problem ist in deiner Hand. Hast du es gehört? Dein Problem ist in deiner Hand. Nicht in Gottes Hand. In deiner Hand. Gott hat es gesagt, ich gebe es in eure Hand. Und während ihr immer weiter vordringt, werdet ihr mehr und mehr einnehmen. Und je tiefer und inniger du mit dem Herrn lebst und wandelst, umso intensiver wirst du mit Gott reden und mit Gott umgehen und desto mehr Segnungen wirst du erleben. Es liegt an euch. Indem ihr weitergeht und vordringt, ihr werdet das Land einnehmen. Da kauft ihr ein Grundstück, da kauft ihr ein Grundstück. Ja, so hat Israel angefangen, bevor sie das Land eingenommen haben, 1948. Sie haben das Land gekauft von den Arabern. Rockefeller ist ganz besonders, die haben seine Stiftungen, die haben da sehr viel Land aufgekauft. Und zwar, sie haben den ganzen Sümpfe aufgekauft, das was keiner haben wollte. Die Sümpfe haben die Israeliten, die Juden, die dort sich niederließen, aufgekauft. Und dann später waren so viele Juden drin, dass sie in 1948 den Krieg machen konnten. Und ja, Israel dann den Staat Israel ausrufen konnten, nur nebenbei. So war die Geschichte bisher immer im Land dort, in diesem verfluchten Land. Zuerst musst du vielleicht einkaufen, Stück für Stück kaufen, mehr und mehr. Und dann sagt Gott ihnen noch hier weiter. Schließt keinen Bund mit ihnen und mit ihren Göttern. Schließt keinen Bund. Vertraut ihnen nicht. Sie dürfen nicht in eurem Land bleiben, sonst verführen sie euch. Noch dazu, sie werden euch mir untreu machen. Denn wenn ihr ihre Götter verehrt, wird auch euch das zum Verhängnis werden. Macht keinen Bund. Aber du siehst ja, da gibt es so Fromme, da kommen die aus Gibeon und machen da so, ach, wir sind arme Menschen. Guck mal, unsere Schuhe, die sind durchlaufen, unsere Hosen durchwetzt und unser Brot schon so vertrocknet. Und dabei wohnen sie um die Ecke. So wurden sie reingelegt. Und der Teufel versteht, die Kinder Gottes reinzulegen. Ach, wir arm, wie Flüchtlinge, wie Aussiedler oder was weiß ich, wie man es uns nehmen möchte. Wir kommen von so weit weg, dabei sind sie um die Ecke. Und wir lassen uns betrügen. Und an die Nase rumführen. Und dann heißt es hier weiter, sie werden für euch eine Schlinge und ein Fallstrick und eine Behinderung werden. Aber ja, die Nation ist schlecht geworden, weil sie trotzdem Kompromisse gemacht haben. Kompromisse, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Im Land Kanaan da gab es so viele gottlose Kulte. Ja, die beten auch zu Gott. Und du siehst ja, als der Prophet Elia wirkte, da gab es 800 Baalspriester, der abschlachten musste. Radikal, brutal, schrecklich. Ja, aber da kannst du keine Gnade walten. Und genauso, du musst hart werden zu dir selber. Ich spreche jetzt nicht was mit anderen Leuten, was wir machen sollen. Nein, was ich mit mir selber machen muss. Ich muss hart zu mir selber sein. Nein, ich werde den Baal nicht anbeten. Denn Baal hieß nichts anderes wie Herr. Verstehst du? Wer ist dein Herr? Mein Herr ist Jesus Christus. Verstehst du, nicht irgendeine Herrschaft? Ja? Im Land Kanaan gab es so viele, ja, die beten ja auch. Adolf Hitler hat Ostpreußen eingenommen, weil er einfach so raffiniert war und aus seiner Tasche schaut ein Neues Testament raus und da sagt einem Diakonisten, als er das sah, unser Adolf liest ja auch das Neue Testament. Der Teufel weiß uns, wie er uns Sand in die Augen streuen kann. Auf fromme Art. Nur nebenbei. Ja? Die opfern dann ihre kleinen Kinder, ihre Erstgeborenen, so wie in Sodom und Gomorra. So war das ganze Land auf der Kanaan so verdorben. Das war ihre Kultur. Gott hat die Kanaaniter vertrieben wegen Israel. Nein, nicht wegen Israel, sondern wegen Jesus, der in Israel geboren werden sollte. Deshalb, das Land sollte gereinigt werden, ein bisschen zusammenkehren. Denn er wollte seinen erstgeborenen Sohn bringen und selbst seinen Sohn opfern. Ein paar große Wahrheiten hier. Er wollte Jesus schützen, damit er sein Werk vollbringen kann. Die Erlösung der Menschen. Gott hat die Kanoniter vernichtet, weil sie auf dem falschen Kurs waren, auf dem falschen Dampfer waren. Doch statt, dass sie sofort vernichtet wurden, hat er sogar 400 Jahre gewährt, bis das Maß der Sünde voll wurde. 1. Mose 15, 16. Als das Vergehen der Kanoniter den dunklen, den Punkt X erreicht hatte, als es keine Hoffnung mehr zur Besserung gab, als es nicht mehr möglich war, dann hat Gott eingegriffen und die Israeliten wieder rein ins Land gebracht. Diese Deadline, das war die Deadline. Und auch für uns, die Zeit wird, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Hör mir zu. Das muss passieren. Aber die Zeit wird erst dann verkürzt, wenn es nichts mehr geht. Verstehst du, wenn es keine Gläubige mehr gibt, wenn die Heiligen abgenommen haben. Und der Herr ruft immer wieder gläubige Menschen nach Hause. Und neue kommen gar nicht. Die wissen gar nicht, wie man Gott lobt und preist und anbetet. Die singen, machen Rimmi-Dimmi und rocken ein bisschen oder was sonst noch was. Aber wie man Gott wirklich anbetet von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften, das wissen sie nicht. Die Erweckung, die haben vergessen, was Erweckung war. Die meisten haben noch nie eine Erweckung gesehen. Die denken, wenn Menschen nach vorne kommen und sich bekehren, das ist Erweckung. Nein, Erweckung ist viel mehr als nur Bekehrung, als nur Taufe. Ja, sie haben es noch nicht erlebt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dabei sind. Gott möge noch eine Schar haben, wenigstens eine Handvoll. Nicht nur, dass es uns so geht wie dem Abraham, der mit Gott schachert und sagt, ja, 50 Gerechte sind in Sodom. Von wegen. Nicht einmal 5. Nicht einmal 5. Lot und seine zwei Töchter, die haben so erreicht. Seine Frau hat sich noch umgedreht und ist zu einer Salzsäule geworden. Lies die Geschichte in der Bibel, am Anfang der Bibel. Aber es gibt immer wieder noch, auch unter den Kanaanitern, unter den Verfluchten, Verdammten, Dahingegebenen, gibt es immer wieder Menschen, die noch verbesserlich sind. Die denken an die Hure Rahab oder diese Gibeoniter, die bereit waren, sich unterzuordnen, die bereit waren, Gottes Willen zu tun. Ich denke nur an die Hure Rahab. Das rote Seil muss zum Fenster rausgehängt werden, wenn wir kommen, und dann wird dein Haus gerettet. Und dem Teufel zum Trotz muss es sogar noch rot sein. Verstehst du, rote Fahne? Und das ist merkwürdig manchmal. Und ja, Gott ist barmherzig. Gott vernichtet nicht Menschen umsonst und lässt sie vertrieben werden. So wie ein Arzt. Manchmal, ich habe in Heilbronn mehrmals sowas erlebt, wenn ein Arzt dann keine andere Wahl mehr hat, bei dem Patienten irgendwie zu helfen. Der Körper, ein Körperteil ist infiziert, da muss das Bein amputiert werden oder die Hand amputiert werden. Wir kennen ja unsere Olga, verstehst, ein Brand, verstehst, und dann muss der Arm amputiert werden. Aber jetzt ist sie bei Jesus, Lob und Dank. Ja. Aber manchmal hat der Arzt keine andere Möglichkeit. Jeder gute Arzt wird versuchen, so weit wie möglich den Körperteil zu erhalten, aber wenn es nicht mehr geht, muss er amputieren. Ich habe in Heilbronn erlebt, ein Arzt, der ruft mich an, Pastor, Frau sowieso geht in ihrer Gemeinde. Ich habe gesagt, ja, die kenne ich, eine liebe Schwester, aber die ist krank, sie hat Diabetes. Dann sagt er, Herr Matudis, ich muss mit Ihnen sprechen, können Sie bei mir vorbeikommen? Und dann bin ich zu dem Arzt hingegangen und ich kannte den Arzt schon von Kranken besuchen. Und dann sagt, Herr Matudis, wir haben der Frau das falsche Bein amputiert. Eigentlich muss jetzt auch das andere Bein noch amputiert werden. Das ist genauso schlimm und noch schlimmer wird das, was wir amputiert haben. Und dann bin ich zu der Schwester nach Laufen gegangen, das ist bei Heilbronn, bin ich hingegangen und habe erzählt, liebe Schwester, du hast bestimmt Schmerzen, sagt, oh, wahnsinnig. Aber der Arzt hat gesagt, mein anderes Bein musste auch operiert werden. Ich habe gesagt, Schwester, lass das, du hast genug Plage, lass das andere Bein. Dann ein paar Monate später ist er heimgegangen. Weißt du, der allmächtige Gott will nicht, dass wir uns quälen. Und ich habe eigentlich gegen den Arzt gearbeitet. Ich habe gesagt, lass, dir reicht schon diese Phantomschmerzen, was du da hast. Und so weiter. Und sie hat gestöhnt, oh, ich möchte nur heimgehen. Wenn ich nur könnte heimgehen, habe ich gesagt, du wirst es schaffen. Gott wird dir helfen. Weißt? Wir denken manchmal, der Patient muss schnell gesund werden. Wer verdient das? Krankenkasse und Krankenhaus verdient. Oder die Ärzte verdienen das. Nur in aller Liebe. Nichts gegen Ärzte. Aber Gott will nicht, dass wir uns Menschen quälen. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Steht in der Bibel. So, und deswegen hat er die Kanaaniter nicht vertrieben. Denn Gott sagt in Hesekiel Kapitel 33, Vers 11, ich habe kein Gefallen an dem Tod des Sünders oder des Bösen. Kein Gefallen. Aus Israel sollte der Messias kommen. Das war der Sinn der Sache, warum die Kanaaniter vertrieben wurden. Gott hat es zugelassen, dass Israel, ja, hier sie vertreiben, aber dann leider, was im Land ist, verstehst du, die Leute haben sich interessiert dafür. Und deshalb hat Gott gesagt, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gegeben habe, fragt nicht, wie haben die Völker ihren Gott gedient, wie haben sie Gott angebetet, fragt nicht, interessiert euch nicht, betreibt keine Archäologie. Ist vollkommen egal, die Leute sind vernichtet worden. Aber die Israeliten haben gefragt, wie haben die Gott angebetet? Haben sie die Hände hochgehoben, die Hände in die Tasche gesteckt, haben sich niedergekniet, haben sie ein Opfer gebracht? Was haben sie gemacht? Denn die Probleme, die die hatten, die kriegt ihr auch nachher. Weißt du, was ich feststelle, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen? Die waren in Griechenland, in Italien, in der Türkei. Und viele Probleme, viele Leute haben Probleme, wenn sie vom Urlaub zurückkommen. Da waren sie an diesen Götzenstätten. Da haben sie irgendwo am Delphi oder in irgendeinem Götzentempel oder Ägypten. Wie haben die Pharaonen angebetet? Du kriegst den Geist, du atmest den Geist mit ein, in aller Liebe. Ich habe nichts dagegen, wenn du diese Dinge anguckst. Ist schön und interessant, aber du musst unter dem Schutz des Höchsten sein. Wenn du nicht unter dem Schutz Gottes bist, dann kriegst du die Geister und die wirst du nicht mehr los. Und ich habe so bei vielen, ich weiß es aus der Seelsorge, da sitzen sie im Auto, fahren zurück, kriegen im Auto Streit, da geht die Ehe auseinander sogar. Und du fragst, was war, wir waren vorher so glücklich, so harmonisch. Die Geister haben unseren Geist abgesehen. Auch die schon längst tot sind. Deshalb, wir sollen nicht fragen, wie haben die Heiden Gott angebetet. Ja, ihr werdet angesteckt. Gott konnte nicht zulassen, dass die Israeliten sich mit den Kanaaniten sich infizieren. Deshalb, die müssen vertrieben werden. Kanaan war verflucht wegen den Leuten und den Praktiken dort im Land, was sie getrieben haben. Auch wir leben in einer verfluchten, dahingegebenen Welt. Ich sagte, viele wussten es gar nicht. Deutschland war unter einem Fluch. Und ich sage, als sie diesen Pergamonaltar hier in Berlin aufgestellt haben, in der gleichen Zeit, da wurde Deutschland wirklich unter den Fluch gebracht. Deutschland wurde, und ein Zeichen des Fluches war, halbiert und geviertelt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Deutschland halbiert und geviertelt. Ostzone, Westzone, Französisch, Britisch und was weiß ich da, geviertelt und halbiert. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder halbiert und geviertelt. Das ist ein Zeichen des Fluches. Und in 1. Mose 9, Vers 25 heißt es, verflucht sei der Vater vom Kanaan. Verflucht, und da ist auch Kanaan verflucht. Und viele leben unter einem Fluch und merken es gar nicht. Der Vater oder die Eltern, vor allem der Vater war vielleicht ein Freimaurer, hochgradiger Freimaurer sogar, ja, dass er die Dinge hier praktiziert hat. Wir wundern uns manchmal, warum müssen die Kinder leiden? Warum muss der Kanaan hier leiden? Die Geschichte war so, was ist da passiert? Nur ein gerechter und tadelloser Mann hat ein bisschen zu viel ins Glas geguckt, 1. Mose 9, Vers 21, und dann hat einen Rausch bekommen, wahrscheinlich haben sie ja Alkohol erst entdeckt, wie Alkohol wirkt und so weiter, aber das ist nicht mein Thema, Betrunkenheit und so weiter, aber in diesem Rausch, da entblößt sich der Mensch, ja, das führt zur Selbstentdeckung. Oh, guck mal, Alkoholiker, wenn die besoffen durch die Straße laufen, die reden Dinge, die sie sonst nie reden würden. Die erzählen, plappern und plaudern, werden redselig. Das sind Alkoholiker. Ja, und wir lesen in der Bibel, Habakuk Kapitel 2, Vers 15, weh dem, der seinen Nächsten trinken lässt und seinen Grimm beimischt und ihn trunken macht, dass er seine Blöße sehe, dass er das sagt. Verstehst du, die Wahrheit sagt, was er wirklich denkt, was er wirklich ist. Nur er war wirklich betrunken, er hat geschwitzt wahrscheinlich, sein Blutdruck ist so hoch gestiegen, dass er plötzlich nackt war. Gott will die Schande entfernen, so bei Israel auch. Als die Israeliten ins gelobte Land kamen, am Berg Gerizim, über den Jordan dort, da heißt es, und hier soll eure Schande Ägyptens weggewischt werden, weggespült werden, weggenommen werden. 1. Mose Kapitel 9, Vers 21 lesen wir weiter. Ham hat den nackten Vater gesehen und hat sich lustig gemacht. Guck mal. Ja. Und ihn angestarrt. Die Blöße soll zugedeckt werden, was es auch immer ist. Manche jüdische Bibelausleger sagen, Ham hat seinen Vater kastriert. Weiß man nicht. Ist vollkommen egal. Aber auf jeden Fall der Gedanke ist da, dass er der Boss der Familie werden wollte. Und die Familie an sich reißen sollte. Er wollte der
Vater sein. Wir erleben in den griechischen Legenden, dass immer wieder, da kommt dieses Motiv dieser Kastration vor, das ist, dass der Sohn den Vater, den Gottvater kastrieren will. Und wegen dieser Handlung an einem hilflosen Vater, der da liegt im Rausch und sich ausschläft und so weiter, hat Gott den Ham verflucht und seine Nachfolger. Und deshalb waren die Kananiter so böse. Wenn du einmal falsch dich aufknöpfst, dann ist alles falsch. Und das ist die Geschichte hier. Sie haben eine heilige Schranke übertreten. Sie haben ekelhaften Spott getrieben mit ihrem Vater. Vor seinem Bruder verschlimmerte noch. Schau unser Papa. Anstatt so wie die beiden anderen Söhne, Sem und Japhet, die haben sich rücklings, gingen sie auf den Vater und haben die Schande zugedeckt. Wer war dann den Kanan? Wer war das? Und warum wurde er verflucht? Was für Schuld hat er auf sich geladen? 1. Mose 10, Vers 6. Wir lesen von den Söhnen Ham, Japhet und Sem. Das waren, die sollen die Stammväter sein. Ob er der jüngste Sohn ist, der alles bloßstellt? Nicht, weißt du, der jüngste. Und es ist, denk an den verlorenen Sohn, verstehst du? Das sind solche Typen. In aller Liebe. Nimm ein, das gute Land ist mein Thema. Als Noah sich seinen Rausch ausschlief und er vollständig erholt war und wieder normal war, merkte, was passiert ist. Du, der Ham hat dich ausgelacht. Und der hat dann geflucht. 1. Mose 9, Vers 25. Es war die sexuelle Norm wurde überschritten. Und überall, wo die sexuelle Norm überschritten wird, in aller Liebe, könnt denken, was ihr wollt, da gibt's, ja, Fluch, es bringt nichts Gutes. Und die Kananiter, ganz besonders die Kananiter, die trieben Fruchtbarkeitskulte im gelobten Land, wo es Gott gehörte. Und die Archäologen haben festgestellt, wie pervers sie waren. Da kommen unsere Pornohändler nicht einmal mit. Die kriegen den Mund nicht mehr zu, wenn sie sehen, was für Dinge sie getan haben. Für mich ist, als ich mal in Pompeji war, dann der Leiter, der uns da geführt hat, wenn du mir was gibst, ich zeige dir Dinge, was du noch nie gesehen hast. Und dann haben wir solche Kabinettskis angeguckt, wo sexuelle Dinge getrieben wurden. Da habe ich gesagt, ich wundere mich gar nicht, dass der liebe Gott Pompeji vernichtete durch den Ausbruch von Vesuv, was sie alles getrieben haben. Und dann konnte ich Sodom und Gomorra verstehen, was dort alles los war. Und nicht nur das. Die Römer haben sich entsetzt über die Phönizier, also die Kananiter, über ihre sexuellen Praktiken. Sie waren schockiert. Und Rom war auch schon so verdorben. Brot und Spiele und dergleichen. Aber sie waren schockiert, was sie von den Phöniziern erlebten und sahen, miterlebten. Ganz besonders in der Kolonie Karthago, wo Reste der Phönizier noch lebten. Die Phönizier waren diejenigen, die das Kreuz erfunden haben und Menschen gekreuzigt haben. Nicht die Römer haben das Kreuz erfunden, die Phönizier haben das Kreuz erfunden. Menschen wurden gekreuzigt. Und Jesus starb am Kreuz von Golgatha, an einem Symbol, was die Phönizier geschaffen haben und kreiert haben. Die ganze menschliche Verdorbenheit, die ganze moralische Schlechtigkeit hat sich von den Kananitern, Phönizier, überall bis nach Hamburg sich verbreitet. Denn wir wissen ja, die Hanse war bis hier nach oben, in Bergen, in Norwegen. So weit kam die Hanse. Und das sind Wege gewesen der Phönizier. Ich war erstaunt, ich war in Aschkelon und wir besichtigen. Und dann die Funde, die man dort gemacht hat, da wurde gezeigt, dort gibt es Bernsteinfunde. Man hat Bernsteinfunde gefunden in Aschkelon, praktisch in der Nähe von Gaza. Nicht weit weg, auf der israelitischen Grenze. Und Bernstein gibt es nur hier in der Ostsee. Praktisch die Phönizier haben Bernstein schon gekannt durch ihre Handelswege. Sie bereisten die Meere und was weiß ich alles. Und überall gründeten sie Stationen. Karthago war dann zeitlang ihr Zentrum. Und Kanaan soll eine würdige Bevölkerung bekommen. Und Jesus wurde dort gekreuzigt auf ein Kreuz, das die Karthager, die Phönizier, die Kananiter mal irgendwann erfunden hatten. Ich lese in Weisheit Kapitel 12, Vers 3, das ist ab Vers 3, das ist ein apokryphisches Buch. Da heißt es hier, denn als du den früheren Bewohnern seines heiligen Landes Feind warst, Gott, so schreibt hier dieser Schreiber, weil sie die widerwärtigsten Dinge trieben, Zauberei und unheilige Bräuche, weil sie ihre Kinder erbarmungslos töteten, vor allem die Erstgeburt, weil sie Blut und Menscheneingeweide in ihren Gastmälern aßen, als Delikatesse, sie, die zum geheimen Opfer mal zusammenkamen, und als Eltern zu den Mördern ihrer hilflosen Kinder wurden, wolltest du sie vertilgen, unter Väter in die Hände sie geben, damit sie das Land, das dir von allen das Liebste ist, und Kanaan ist und war das liebste Land, liegt mittendrin. Das Klima ist in Ordnung, soweit, verstehst? Ja, und Drehscheibe der Kontinente, das war Kanaan, damit du das Land, ja, das du liebst, einer würdigen Bevölkerung, Bewohnern, den Kindern Gottes, gibst und dass sie das Land einnehmen. Dennoch verschonest du sie, weil auch sie Menschen waren. Interessant, wie der Verfasser dort schreibt, sandest du deinen Heerhornissen voraus, damit diese sie nur nach und nach umbrächten. Und es war dir ja nicht unmöglich, die Gottlosen mit einem Schlag zu vernichten und sie unterwerfen, doch durch grausame Tiere und durch hartes Wort und so weiter, hast du sie Stück für Stück zerschmettert. Weißt du, Gott lässt die Bösen auch nicht einfach untergehen. Er ist gnädig, barmherzig und gütig. Aber du richtest sie nur nach und nach und gabst ihnen Gelegenheit zur Buße. Auch uns gibt Gott Gelegenheit zur Buße, zur Umkehr. Aber da kommt Krankheit, da kommt ein Zipperler nach dem anderen, eine Hornisse nach der anderen. So geht's auch uns, damit wir aufwachen und damit wir unser Bestes tun und umkehren. Obwohl du genau wusstest, dass sie böser Art waren und ihre Bosheit ihnen angeboren war, also von Eltern, von Ham und Kanaan und die ganze Sippe gab, dass ihnen das alles angeboren war, dass sie sich ihr Sinn niemals mehr ändern würden. Was angeboren ist, ist angeboren. Charakter bleibt. Temperament bleibt, was angeboren ist, in aller Liebe. Nur der Heilige Geist kann den Menschen verändern, Brüder und Schwestern. Denn sie waren ein verfluchtes Geschlecht von Anfang an. So hast du auch nicht darum gescheut und hattest ihre Sünden, ja, hast nicht ungestraft gelassen. Denn wer darf zu dir sagen, was tust du da? Und genauso, warum sollen die Kanaaniter vertrieben werden? Warum sollen sie da raus? Verstehst du? Warum? Wer bist du? Oder wer kann deinem Gericht widerstehen? Oder wer darf dich beschuldigen wegen des Untergangs der Völker, dass du da hingibst? Reg dich nicht so drauf, wenn Deutschland untergeht, wenn Russland untergeht, wenn Frankreich untergeht, wenn England untergeht. Verstehst du? Reg dich nicht auf, wenn Europa untergeht. Das muss passieren. Denn die haben nichts Besseres verdient. Nur nebenbei. Ich könnte mich natürlich aufregen. Und ich rege mich massenweise auf. Verstehst du, wenn ich so alles so lese und höre, was, wie verrückt die Menschen manchmal sind? Oder wer darf kommen und vor dich hintreten als Verteidiger für ungerechte Menschen? Wer kann das? Hör auf, die ungerechten Menschen zu verteidigen. Denn es ist kein Gott außer dir, der du für alle sorgst. Du musst nicht beweisen, dass du nicht ungerecht richtest. Gott richtet schon gerecht, ihr Lieben. Er kann dir auch weder ein König noch ein Tyrann, dir kann auch kein König und kein Tyrann die Stirn bieten, um deren Willen, die du bestrafst. Dir kann niemand die Stirn bieten. Weil du aber gerecht bist, so regierst du alle Dinge gerecht und siehst es als deiner Majestät nicht gemäß an, jemand zu verdammen, der die Strafe nicht verdient. Gott wird niemand verdammen, der die Strafe nicht verdient. Denn deine Stärke, Gott, ist der Ursprung der Gerechtigkeit. Und weil du über alle Herr bist, so kannst du auch alle verschonen. Du kannst, aber er muss das nicht. Denn an denen, die an die Vollkommenheit deiner Macht nicht glauben, beweist du deine Stärke. An denen, die davon wissen, bestrafst du ihren Übermut. Und weil sie Gott nicht erkannten, Römer 1, fließt da wieder hinein. Und weil sie Gott nicht erkannten und Gott nicht die Ehre gaben, hat Gott sie dahin gerafft. Sodom und Gomorra ist da die Rede. Also ein Teil von Kanaan. Bestrafst du ihren Übermut. Aber du, gewaltiger Herrscher, richtest mit Milde und regierst uns. Ja, mit viel Verschonen. denn du vermagst alles, wenn du willst. Dein Wille geschehe. Dein Volk aber hast du durch solche Werke gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein soll. Uns deinen Kindern gibst du damit zu verstehen, sie sollen frohe Hoffnung sein, dass du ihnen für die Sünden Gelegenheit zur Buße gibst. Gott gibt Gelegenheit zur Buße. Kehr um, wenn es geht, wenn du noch schaffst. Es kommt der Punkt, wo dieser Punkt überschritten wird, diese Todeslinie überschritten wird, gibt es kein Zurück mehr. Dann nützen auch die Gebete von Daniel und Samuel nichts. Denn wenn du die Feinde deiner Kinder, die des Todes schuldig waren, mit solcher Sorgfalt bestraft hast, wenn du ihnen Zeit und Raum gegeben hast, dass sie von ihrer Bosheit lassen konnten, mit wie viel mehr Bedacht richtest du deine Kinder, deren Vätern du mit Eid und Bund die guten Verheißungen gegeben hast, das Land gehört dir, das gehört euch. Mit wie viel mehr, ja, während du also uns erziehst, auch die Erziehung, was wir erleben tagtäglich, auch als Kinder Gottes, was wir erleben, ist es Gnade. Du erziehst und du plagst unsere Feinde tausendfach, damit wir deine Güte bedenken. Wenn wir richten und auf deine Barmherzigkeit trauen, werden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir uns nach Gott richten, wenn wir uns selbst richten, wer sich richtet, der wird nicht gerichtet werden. Daher quältest du auch die Ungerechten, die ein unverständiges Leben führen mit ihren eigenen Gräueln. Denn sie waren so weit auf Irrwege geraten, dass sie sogar Tiere für Götter hielten. Schau doch die ganzen Heiden an, Tiere für Götter. Unter den abscheulichsten Tieren, die haben sie als Götter angebetet und ihnen ihre Kinder sogar geopfert. Und sie sind Betrogene, so schreibt hier der Schreiber weiter, sie sind Betrogene. Darum hast du ihnen, ja, unverständigen Kindern eine Strafe geschickt, die sie zum Gespött machte. Darum hast du ihnen, wie unverständigen Kinder, eine Strafe geschickt, die sie zum Gespött machte, das sogar ihre eigenen Leiber schändigten nachher wie die Babylonier. Ich bin heute so entsetzt, nichts dagegen, aber ich bin so entsetzt, wie viele Menschen ihre Körper tätowiert haben. Vor vielen Jahren habe ich nur einen in meiner Gemeinde gehabt, der war vom Hals bis zum Bauch tätowiert. Aber heutzutage sehe ich überall Menschen, die tätowiert sind, weißt du, die ihr Leib verschandeln. Gott hat uns schön gemacht, ich muss mir nicht noch schöner machen. Nur in aller Liebe. Ja. Aber Gott möge, Gott heilt dich, denn dein Leib bleibt hier in dieser Erde. Aber es ist schlimm, wie manche Menschen ihr Körper verschandeln, so wie hier geschrieben steht. Denn sie wurden eben durch die gequält, die sie für Götter hielten, oder sie ihnen unter ihnen litten, ärgerten sie sich über sie und erkannten nun deutlich, dass du als wahrer Gott bist, den sie vorher nicht erkennen wollten. Darum kam auch das Äußere für sie als Strafe, weil sie nicht erkannt haben. O lieber Gott, ich danke dir, dass du uns Augen öffnest, dass wir, ja, merken, wir leben in einer sterbenden, dahingegebenen Welt. Ja, wir trauern um diese Welt. Die Menschen tun mir leid, wenn ich so verschandelte Menschen sehe, wie auch immer. Herr, du hast uns schön gemacht, du hast uns gewollt. O Jesus, du wirst bald kommen, dein Reich wird kommen, dein Wille wird geschehen. Und du wirst uns von den Bösen erlösen, so wie wir im Vater unser beten. Erlösen uns von dem Übel, erlösen uns von dem Bösen. Heiliger Geist, ich möchte Menschen ermutigen, ja, dass sie dir treu sind und treu bleiben, nun durchhalten und sich nicht manipulieren lassen. Benütze auch diese Predigt vielleicht von heute Nachmittag, um deine Kinder zu stärken, zu motivieren, fest zu bleiben, unerschütterlich zu bleiben. Erfülle uns mit deinem heiligen Öl, heiliger Geist, dass wir stark sind, dass wir gegen den Strom schwimmen, dass wir keine toten Fische sind, sondern dass wir, ja, unseren Glauben bewahren, unsere Lampe brennt und dass wir in der ersten Liebe stehen. Jesus, dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.